Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Nahostkonflikt bemüht sich Israel, die Spannungen zum Nachbarland Ägypten zu entschärfen. Verteidigungsminister Barak sagte, Israel bedauere den Tod ägyptischer Sicherheitskräfte im Grenzgebiet zur Sinai-Halbinsel. Kairo hatte eine Entschuldigung gefordert und damit gedroht, seinen Botschafter abzuziehen. Die Sicherheitskräfte waren bei Gefechten israelischer Soldaten mit mutmaßlichen palästinensischen Extremisten getötet worden. Beide Seiten gehen seit einer Anschlagsserie am Donnerstag wieder gewaltsam gegeneinander vor.
Wieder werden Tote zu Grabe getragen. Wieder schreien tausende Palästinenser Hassparolen gegen Israel. Israelische Kampfflugzeuge hatten in der Nacht erneut den Gazastreifen bombardiert. Vergeltung für den Terroranschlag am Donnerstag bei Eilat. Einige Extremisten wollen jetzt den ohnehin brüchigen Waffenstillstand von 2009 aufkündigen. Wir müssen Vergeltung üben, die Palästinenser müssen sich rächen. Vergeltung auf beiden Seiten. Raketen schlagen im Süden Israels ein, auch gerade wieder. Die Menschen werden aufgefordert, sich immer in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Der Nahostkonflikt weitet sich aus. Ungehindert hatten die Attentäter von Eilat am Donnerstag die ägyptisch-israelische Grenze überquert. Bei der Verfolgung sollen israelische Soldaten mehrere ägyptische Armeeangehörige getötet haben. Israel hatte im Vorfeld bei Ägypten schärfere Grenzkontrollen angemahnt. Heute dann drohte Ägypten, seinen Botschafter aus Israel abzuziehen. Das fordern auch die Demonstranten auf Kairos Straßen. Ich hoffe, dass die ägyptische Regierung die momentanen Unfreundlichkeiten gegen Israel stoppen wird und dass eine bestimmte Grenze nicht überschritten wird. Am Nachmittag dann bedauert der israelische Verteidigungsminister den Vorfall und kündigt eine Untersuchung an. Das überraschende Einlenken Israels hat eine schwere Krise abgewendet und Druck von der Übergangsregierung in Kairo genommen. Der Friede zwischen Israel und Ägypten ist seit 1979 ein Pfeiler der Stabilität in der Region. Und wenn dieser Pfeiler wegbrechen sollte, könnte das Auswirkungen auf die ohnehin dramatischen Entwicklungen in der Region haben.
In Libyen sind die Aufständischen offenbar weiter auf dem Vormarsch in Richtung Tripolis, dem Sitz von Muhtar Gaddafi. Ihre Anhänger nähern sich von zwei Seiten der Hauptstadt. Gaddafi-Gegner rückten nach eigenen Angaben ins Liten ein, außerdem in Al-Zawiya. Die umkämpfte Stadt Brega soll inzwischen unter Kontrolle der Aufständischen sein. Weil die Gefechte näher an Tripolis heranrücken, will Polen seine Staatsbürger dort in Sicherheit bringen.
Die Aufständischen fahren demonstrativ über ein Gaddafi-Plakat, gestern in der Stadt Sliten. Bei den Kämpfen sind schon mehr als 30 Aufständische getötet worden. Dennoch glauben sie an ihren Erfolg. Bald werden wir siegen. Nach eigenen Angaben kontrollieren die Aufständischen mittlerweile Sliten. Und sollte das stimmen, wären sie der Hauptstadt Tripolis im Osten so nahe gerückt wie nie zuvor. Sie melden auch die Einnahme des Ölhafens der Stadt Brega, doch davon gibt es keine Bilder. Es wäre ein herber Rückschlag für Gaddafi und erneut ein wichtiger Etappensieg für die Rebellen, die sich in Benghazi mit US-Diplomaten treffen. Die Lage verschlechtert sich ganz eindeutig für Gaddafi. Die Opposition macht Boden gut und Gaddafis Truppen werden schwächer. Gaddafi selbst verliert offenbar weiter Anhänger. Dieses Video soll zeigen, wie ein Mann zu den Rebellen überläuft. Abdul Salam Shalhoud, Gaddafis Begleiter der ersten Stunde. Nicht nur er soll sich ins Ausland abgesetzt haben, sondern auch Gaddafis Ölminister. Zawiya im Westen. Auch diese Stadt ist offenbar in der Hand der Aufständischen. Von hier aus sind es noch 40 Kilometer bis zur Hauptstadt Tripolis.
Die Forderung nach gemeinsamen Staatsanleihen der Euro-Länder, sogenannte Euro-Bonds, beschäftigt weiter die Koalition. Spitzenpolitiker von Union und FDP bekräftigten heute ihr Nein zu solchen Vorschlägen. In der Koalition gibt es aber auch Stimmen, die vor einer vorschnellen Ablehnung warnen. Mit Euro-Bonds könnten sich Euro-Staaten, die in der Schuldenkrise stecken, günstiger Geld an den Finanzmärkten besorgen. Länder wie Deutschland müssten hingegen höhere Zinsen zahlen.
Als lieber Herr Rösler, der niemandem wehtut, galt er, bevor er Wirtschaftsminister wurde. 100 Tage ist er jetzt im Amt. In dieser Zeit wollte er mit leisen, aber bestimmten Tönen punkten. Zu leise, zu weich, hieß es aus der Koalition immer wieder. Zumindest beim Thema Eurobonds bleibt er seit Tagen hart.
Wir sind ausdrücklich gegen Eurobonds. Sie wären falsch für Deutschland, sie wären falsch für Europa.
Doch jetzt gibt es sogar in der FDP Stimmen, die das kategorische Nein zu Eurobonds ablehnen. Gleichzeitig kommt aus der Finanzwelt die Forderung nach einem EU-Finanzminister. Die Folge wäre eine einheitliche europaweite Steuer- und Zinspolitik. Und dann wären auch europäische Staatsanleihen, also Eurobonds, möglich, so Finanzminister Schäuble.
EU-Finanzminister heißt, die Finanzpolitik zu vergemeinschaften. Jedenfalls insoweit. Und wenn man das hat, dann hat man natürlich auch einheitliche Zinsen. Also das, was unter Eurobonds verstanden wird. Aber das eine ohne das andere geht nicht.
Weil es bei der FDP und Union keine einheitliche Linie gibt, glaubt die SPD, Eurobonds kommen früher oder später sowieso.
So wie in den letzten anderthalb Jahren, da hat die Regierung immer etwas behauptet und kurze Zeit später hat sie das Gegenteil gemacht. Das ist bei Angela Merkel in der Eurokrise die ganze Zeit der Fall.
In den Regierungsparteien mehren sich die Stimmen, die Eurobonds nicht völlig ablehnen. Voraussetzung sei, dass auf EU-Ebene ein Ministerium knallhart die Schuldenpolitik der Euro-Staaten kontrollieren würde. Solch eine Institution zu schaffen, sei Aufgabe der europäischen Regierungschefs unter Federführung der Bundeskanzlerin, glauben immer mehr in Europa.
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voskuhle hat wegen der wachsenden Zahl eingereichter Beschwerden vor einer massiven Überlastung gewarnt. Die beiden Senate seien nur noch mit äußerster Mühe in der Lage, alle Verfahren im angemessenen Zeitraum zu bewältigen, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Deshalb schlägt er vor, für die Bearbeitung offensichtlich aussichtsloser Anträge eine Gebühr zu verlangen. Damit sollten Querulanten abgeschreckt werden, die mitunter bis zu 500 Verfassungsbeschwerden erheben. Die Bahn will in den kommenden 5 Jahren in ihren Reisezentren rund 700 Stellen streichen. Zur Begründung hieß es, immer mehr Kunden kauften Fahrkarten im Internet. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nach Angaben des Unternehmens aber nicht geben. Kritik an den Plänen kommt von Arbeitnehmervertretern und dem Fahrgastverband Pro Bahn.
Lange Schlangen und langes Warten an den Schaltern der Deutschen Bahn. In Großstädten wie Berlin keine Seltenheit. Viele Bahnkunden kaufen ihre Tickets deshalb lieber im Internet. Ein Trend, mit dem die Bahn ihren geplanten Abbau von 700 Stellen in den Reisezentren begründet. Dazu teilte sie schriftlich mit: Durch diese interne Anpassung reagieren wir auf das geänderte Nachfrageverhalten und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Reisezentren. Auf die Kunden wird sich dies nicht auswirken. Genau das bezweifeln aber Fahrgastverbände wie Pro Bahn. Viele Reisezentren seien schon jetzt überlastet.
Nach dem jetzigen Stand ist es so, dass wir längere Wartezeiten in Kauf nehmen werden müssen, dass wir teilweise langfristig durchaus mit weniger Reisezentren auskommen müssen. Und deswegen sehen wir diese Sache durchaus kritisch.
Laut Bahn lag der Anteil am Schalter gekaufter Tickets im Jahr 2005 noch bei 46%. Mittlerweile sind es nur noch 22, Tendenz weiter fallend. Gewerkschaften kritisieren, der Stellenabbau werde nur über den Umsatz gerechtfertigt, der Serviceaspekt komme zu kurz.
Kein Internet, kein Automat kann eine umfassende Beratung sicherstellen. Dafür sind die Reiseberater, die umfassend ausgebildet sind, gefordert. Und ich glaube auch, dass zukünftig es immer wieder Leute geben wird, die kein Internet haben und die wirklich einen Reiseberater dringend benötigen.
Die EVG fordert die Bahn nun auf, gemeinsam zu beraten, wie der Service der Reisezentren in Zukunft aussehen kann.
Einen Monat nach den Anschlägen in Norwegen sind Überlebende erstmals auf die Insel Utøya zurückgekehrt. Dort hatte der rechtsextreme Attentäter Breivik 69 Teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendlagers erschossen. Hunderte Jugendliche und ihre engsten Angehörigen gedachten der Opfer. Sie wurden begleitet von Psychologen und Geistlichen, die ihnen helfen sollten, das Erlebte zu verarbeiten.
Die Überlebenden des Jugendcamps haben ein Ziel. Sie wollen die Insel zurückerobern. Mit rhythmischem Klatschen machen sie sich Mut. Ministerpräsident Stoltenberg war mit auf Utøya und versicherte, er werde auch in Zukunft auf die Insel kommen. Es war der Tag der sozialdemokratischen Jugend. Gegen sie und ihre politischen Überzeugungen war der Anschlag gerichtet. Eske Pedersen, der Vorsitzende, konnte sich am 22. Juli auf ein Boot retten. Ich denke jeden Tag daran. Manchmal weine ich. Ich werde getröstet und versuche selbst, anderen Trost zu geben. Für mich war es richtig, heute hierher zurückzukommen. Es tut unglaublich gut, auf Utøya die jungen Mitglieder wieder lächeln zu sehen. Von anwesenden Psychologen wurden die Jugendlichen als sehr stark wahrgenommen.
Ein Tag wie heute ist ein Teil von dem zurückkehren und das Vertrauen in sich selbst und in der Umgebung zu kriegen.
Die 20-jährige Jurit kam mit ihrem Vater nach Utøya. Am Morgen hatte sie noch Magenschmerzen, doch die Gemeinschaft tat ihr gut. Ich konnte in den Raum gehen und unter das Bett sehen, wo ich mich versteckt hatte. Darauf war ich nicht vorbereitet, es war ein Schock, aber trotzdem richtig. Es tat mir gut, das meinem Vater zeigen zu können. Am Nachmittag eine Bootsparade rund um die Insel. Auch die Menschen, die hier leben, wollten der Opfer gedenken.
Der FC Bayern München kommt in der Fußball-Bundesliga immer besser in Schwung. Der Rekordmeister besiegte am dritten Spieltag den Hamburger SV mit 5:0. Weiteren Ergebnisse: Dortmund-Nürnberg 2:0, Stuttgart-Leverkusen 0:1, Augsburg-Hoffenheim 0:2. In der Partie Köln gegen Kaiserslautern steht es kurz vor Ende 1:1. Gestern besiegte Mönchengladbach Wolfsburg mit 4:1. Die Sonntagsspiele: Mainz trifft auf Schalke und Hannover empfängt Berlin. Die Tabelle: Mönchengladbach führt vor München, Bremen und Dortmund. Mainz und Hannover können morgen noch punkten. Leverkusen auf Rang 8. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke, dann Wolfsburg und Nürnberg. Schon jetzt mit Sorgen: Kaiserslautern, Freiburg, Hamburg und Köln. Die deutschen Hockeyherren sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Weise setzte sich in Mönchengladbach mit 3:1 gegen Belgien durch.
Dreimal Gold und einmal Silber für den deutschen Kanuverband. Bei der Weltmeisterschaft im ungarischen Szeged gewann Nicole Reinhardt im Kajak ein über 500 Meter den Titel nach einem überlegen geführten Rennen. Ebenso souverän siegte der Kajak-Vierer trotz Abwesenheit des erkrankten Schlagmannes Markus Groß. Das Boot musste heute kurzfristig umbesetzt werden und gewann völlig überraschend den WM-Titel. Noch unerwarteter war die Goldmedaille für Stefan Holz links und Tomasz Wilenczek im Kanadier Zweier über 1000 Meter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 21. August.
Zwischen einem Hoch über dem Balkan und einem Tief bei Schottland fließt feuchtheiße Luft heran, in der sich im Norden und Westen Deutschlands gebietsweise heftige Schauer und Gewitter entwickeln, während es im Süden meist sonnig bleibt. Dort sind heute Nacht aber noch einzelne Gewitter möglich, auch im Norden Wolken, die an den Küsten ein paar Tropfen fallen lassen, sonst klar oder nur locker bewölkt. Der Tag beginnt vielerorts sonnig, von Westen breiten sich aber Wolken aus, gebietsweise entwickeln sich Schauer und Gewitter, die vor allem im Westen und Nordwesten unwetterartig sein können. Dann besteht die Gefahr von Sturmböen, sonst weht der Wind schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest. Heute Nacht 11 bis 17, am Oberrhein bis 19 Grad. Dort morgen heiße 34 Grad, auch an der Küste warm bei 23 bis 25 Grad. Die Aussichten: Montag und Dienstag im Norden und Westen eine Mischung aus Sonne und Wolken mit Schauern und Gewittern. Richtung Süden und Osten mehr Sonne und nur vereinzelte Hitzegewitter. Lokal sind Unwetter möglich. Am Mittwoch werden die Gewitter im ganzen Land zahlreicher.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 23 Uhr mit Karin Mioska. Darin: Letzte Bastion Tripolis, libyscher Machtkampf vor der Entscheidung und Surfen nach Fahrplan, kurioses Wellenreiten in Warnemünde.